Ich glaube, grundsätzlich kann man ja sagen, das ist kein Königreich, wo einer an der Spitze steht und jetzt merkt man von einem Tag auf den nächsten, dass irgendwie was Neues ist. Man muss ja auch immer behutsam mit solchen Marken umgehen, das werden wir auch machen. Und trotzdem wird sich, glaube ich, ein bisschen was verändern. Also wir sind ein Riesenteam, das am Tag probiert, in 20 Minuten die Welt zusammenzufassen. Und das geht nur so. Und das ist jetzt auch nicht eine One-Man- oder One-Women-Show, sondern es geht eben darum, die Leute bestmöglich zu informieren. Und das wollen wir weiterhin tun. Sie haben Peter Klöppel lange vertraut, genauso wie Sie im Sport Ulrike von der Grün lange vertraut haben. Und jetzt hoffen wir, können wir einigermaßen sozusagen das Vertrauensniveau halten und die Leute irgendwie bei Laune und sozusagen bei RTL aktuell. Und das würde uns, glaube ich, sehr freuen.
RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast.
Vom NTV-Moderator zum USA-Korrespondenten zum Anchorman von RTL Aktuell. Christopher Wittig lebt für Nachrichten, Politik und Journalismus und läutet bei RTL Aktuell nun eine neue Ära ein. Gemeinsam mit Roberta Bieling, Anna Fleischhauer und Andreas von Thien tritt er die Nachfolge von Peter Klöppel und Ulrike von der Gröben an. Bei RTL Erleben, dem RTL Deutschland Podcast, verrät uns Christopher Wittig, wie er mit seinen Kolleginnen und Kollegen den RTL Hauptnachrichten einen eigenen Stempel aufdrücken möchte. Dafür kommt Wittig frisch aus den USA zu uns, wo er 2 Jahre als Korrespondent für RTL und NTV vom Weißen Haus berichtet hat. Wie läuft denn so ein Tag als US-Korrespondent eigentlich ab? Und wie schätzt er den amerikanischen Wahlkampf mit seinen irren Wendungen, Memes und Symbolbildern ein? Ist der Hype um Kamala Harris nachhaltig? Und was kann Donald Trump dem noch entgegensetzen? Und wie blickt Christopher Wittig auf die anstehenden Wahlen im Osten von Deutschland, unter anderem in seinem Heimatland Thüringen? Ihr merkt schon, es wird politisch, aber auch mit viel Augenzwinkern. Ich bin Thomas Steuer aus der RTL-Kommunikation. Zu Gast ist Christopher Wittig, neuer Anchorman von RTL Aktuell. Und das hier ist RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast. Viel Spaß beim Hören. Lieber Christopher, willkommen bei RTL Erleben, dem RTL Deutschland Podcast.
Wow, vielen Dank.
Wir haben es lang geplant, glaube ich, vor 2 Jahren schon drüber gesprochen.
Richtig.
Jetzt geht's endlich in persona, weil du wieder zurück bist. Ja. Nach 2 Jahren als US-Korrespondent wieder zurück in Deutschland. Wie ist es? Hast du Scheibenkäse und Vollkornbrot vermisst?
Der Klassiker, das Vollkornbrot. Also als allererstes, Thomas, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich hier sein kann und bin zurück in Deutschland und freue mich wieder über geschlossene Supermärkte am Sonntag und muss jetzt sozusagen die Einkäufe wieder planen. 24/7 einkaufen ist raus. Aber habe eine schöne Wohnung hier in Köln gefunden, was ehrlicherweise auch nicht ganz leicht war. Mhm. Was mich dann auch gleich wieder beim Ankommen sozusagen einmal in die Realität katapultiert hat. Und jetzt freue ich mich auf alles, was da kommt.
Jetzt ist es ja quasi, haben wir Woche 1 nach der Ära Peter Klöppel und Ulrike von der Gröben. Du bist der neue Anchorman von unserem News-Flaggschiff RTL Aktuell. Wie fühlt sich das an für dich?
Toll. Nee, also wirklich, das war natürlich eine Riesenfreude, als ich den Anruf bekommen habe und dann sozusagen ich es werden durfte, ja nicht alleine, also Roberta und ich dürfen die Sendung präsentieren und das ist schon, ist schon toll. Also das ist irgendwie, da hast du irgendwann mal angefangen als kleiner Volontär, ich weiß noch, bei mir ging es los in Frankfurt im Studio. Und da kanntest du Peter Klöppel natürlich in erster Linie aus dem Fernsehen. Dann hast du auf einmal bei dem Sender angefangen, bist manchmal in Köln rumgelaufen und da lief er dann in Real. Ja. Und insofern hat er mich ja mein komplettes Ausbildungsleben sowieso begleitet und dann natürlich seit 9/11 damals also hat man ihn ja so richtig nochmal wahrgenommen mit der kompletten Wucht, wie er sich in den USA auskannte und die Expertise und dann auch zu Recht natürlich Preise abgeräumt. Und jetzt gucken wir mal, ne? Also Zeiten ändern sich, jetzt kommen neue Gesichter, mal sehen, was die Leute draußen dazu sagen. Wir hoffen, sie vertrauen uns und haben weiterhin Freude an diesem wunderbaren Produkt RTL Aktuell.
Wie du schon sagtest, ihr seid 2 Teams, du und Anna Fleischhauer und ihr wechselt euch ab im Wochenwechsel mit Roberta Bieling und Andreas von Thien. Nun muss man ja bei RTL so ein bisschen festhalten, das ist auch immer wichtig, dass wir das dazu sagen. Es ist nicht wie bei anderen Nachrichtensendungen so, dass ihr Nachrichtensprecher seid, dass ihr also quasi vorgefertigte Texte ablest. Ihr seid ja Nachrichtenmoderatoren. Das heißt, ihr gestaltet ja auch aktiv mit, ihr habt Input bei der Sendung, ihr schreibt eure Moderation selber. Weißt du schon, wie du jetzt vorhast, nach dieser Ära der Sendung auch so ein bisschen deinen eigenen Stempel aufzudrücken?
Also ich glaube, grundsätzlich kann man ja sagen, das ist kein Königreich, wo einer an der Spitze steht und jetzt merkt man von einem Tag auf den nächsten, dass irgendwie was neu ist. Man muss ja auch immer behutsam mit solchen Marken umgehen, das werden wir auch machen. Und trotzdem wird sich, glaube ich, ein bisschen was verändern. Also wir treten anders auf, wir haben andere Klamotten an, wir also um Himmels Willen, wir tragen weiterhin Anzüge.
Jetzt kommt's.
Anzüge, Hemden und so weiter, aber die sind vielleicht ein bisschen anders geschnitten und so. Aber
in welchem Fußballtrikot sehen wir dich im Studio? Jetzt sag schon.
In keinem. Das habe ich mir schon irgendwie so überlegt. Also wenn, dann im Deutschland-Trikot, so viel ist auch klar, aber ich glaube, dass ich das verhindern werde, irgendwelche irgendwelche Zuneigungen wirklich zu verbildlichen, indem ich es im Trikot trage. Ja, aber zurück zu deiner Frage, tatsächlich, glaube ich, wird das einfach so werden, dass wir ein bisschen eine andere Sprache haben. Das liegt in der Notwendigkeit einfach eines unterschiedlichen Alters etc. Wir haben vielleicht eine andere Präsentation, eine andere Präsenz im Studio. Da wird sich vielleicht ein bisschen was verändern. Aber wie gesagt, es gibt das ist kein Königreich, da steht nicht einer an der Spitze, sondern wir sind ein Riesenteam, das am Tag probiert, in 20 Minuten die Welt zusammenzufassen. Und das geht nur so. Und das ist jetzt auch nicht eine One-Man- oder One-Women-Show, sondern es geht eben darum, die Leute bestmöglich zu informieren. Und das wollen wir weiterhin tun. Sie haben Peter Klöppel lange vertraut, genauso wie sie im Sport Ulrike von der Grün lange vertraut haben. Und jetzt hoffen wir, können wir einigermaßen sozusagen das Vertrauensniveau halten und die Leute irgendwie bei Laune und sozusagen bei RTL aktuell. Und das würde uns, glaube ich, sehr freuen.
Also. Nun habt ihr euch ja auch schon so ein bisschen was Neues ausgedacht für RTL aktuell. Das ist letzte Woche schon gestartet. Möchtest du davon schon mal erzählen?
Unbedingt, unbedingt. RTL Plus hat jetzt sozusagen seine eigene Nachrichtensendung von RTL aktuell. Das ist RTL aktuell in 90 Sekunden. Alles, was man wissen muss am Tag zweimal, wird es eine neue Folge geben. Einmal um 12 und dann um 20 Uhr jeweils hochgeladen. Und ja, das ist einfach nochmal eine neue Plattform, ist sehr kurz, ist sehr kompakt, wie gesagt, in 90 Sekunden. Und ich hoffe, auch damit treffen wir den Nerv irgendwie der Zuseherinnen und Zuseher, vor allem bei RTL Plus. Auch eine Plattform, mit der wir durchstarten und schon super erfolgreich sind und jetzt uns sehr freuen, dass wir mit RTL aktuell dort auch noch ein bisschen präsenter werden.
Und ihr seid ja, glaube ich, auch mobile-friendly im Hochformat.
Ne? Das ist
mit
richtig.
Dem Format auf RTL Plus. Ja. Dann lass uns doch mal kurz zurückschauen, noch mal auf deine 2 Jahre in den USA als Korrespondent. Was würdest du jetzt sagen, jetzt wo du ja auch schon wieder so ein paar Wochen zurück bist, wie hat sich dein Arbeitsalltag verändert im Vergleich zu damals als Corrie, jetzt als Anchorman von RTL aktuell?
Thomas, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, das wird, glaube ich, mein am besten strukturierter Tagesablauf, den ich je in meinem Leben hatte als Journalist. Also darauf freue ich mich schon, weil sozusagen du bist so ungefähr 9.39 Uhr im Büro, dann gibt es Konferenzen en masse und dann ist halt 18.45 Sendung und danach ist Schluss. Mhm. So, und als Korrespondent lief es anders. Da hast du nie gewusst, wann dein Telefon klingelt. Da hast du nie gewusst, irgendwie, da hast du nie so einen offiziellen Feierabend gehabt, zumal es ja in Washington immer so ist, da spielt sich ja Weltpolitik ab. Also da ist ja jedes Thema angelegt. Der Präsident beschäftigt sich natürlich auch mit Innenpolitik, aber auch ganz viel mit internationaler Politik. Und das berührt uns dann in Europa, in Deutschland und dann auch hier beim Nachrichtensender, zum Beispiel bei NTV, bei unserem Nachrichtensender hier im Haus. Da war das halt so, da wusstest du nie genau, kriegst du irgendwie um 11 noch einen Anruf, können wir noch eine schnelle Schalte um 1 Uhr nachts in Washington machen, weil da um 1 Uhr nachts, es gibt 6 Stunden Zeitverschiebung, 1 Uhr nachts ist quasi 7 Uhr hier am Morgen und ja, da das machst du dann 3-mal die Woche, da weißt du auch irgendwie gar nicht mehr, wie dein Biorhythmus ist. Also,
aber ist dann denn wenigstens Schluss, weil dann geht ja die Morgenschiene bei NTV erst los.
Ja, ja. Und naja, meistens, also spätestens endet sie dann, je nachdem, gibt ja auch noch Punkt 6, 7, 8 und die schalten dann auch gerne durch und dann ist meistens 8 Uhr die letzte Schalte gewesen oder zum Beispiel bei Donald Trump-Prozessen waren sie natürlich alle höchstgradig an Schalten interessiert und dann dauert es auch schon mal so bis kurz vor 3. Und dann gehst du nach Hause, dann ist es irgendwie 4, bis du im Bett liegst und dann ja, geht ja um 8 spätestens der neue Tag los. Also
das heißt, ich brauche eigentlich nicht fragen, wie so ein typischer Tag als US-Korrespondent abläuft. Also wann bist du denn morgens wieder am Start jetzt, also bei der US-Zeit?
Wir haben auch im US-Team um 9 Uhr eine Konferenz. Mhm. Da schalten sich alle, die aus den USA arbeiten, zusammen, zum Beispiel die Kollegen aus New York auch. Und dann gucken wir so einmal auf den Tag. Da ist aber hier der halbe Tag schon rum. Also das ist ja, wenn 9 Uhr in den USA ist, ist es hier schon 15 Uhr.
Ja.
Also das heißt schon mitten am Nachmittag. Und dann beginnen wir so ein bisschen den Tag. Das heißt, du planst immer schon im Voraus. Mhm. Und bei mir in Washington war natürlich dann immer so ein bisschen die Besonderheit, dass wir einfach nicht so richtig planen konnten, welches Thema aufkommt. Und ich auch meistens schon vor den Kollegen irgendwie einmal on air war für NTV und du dann sozusagen zur schönen Mittagszeit Feierabend hast mit RTL aktuell und dann geht's mit den anderen Sendungen weiter. Also das war, genau. Also es gibt nicht so einen richtigen Tagesablauf, aber 9 Uhr beginnt er und am Ende sind wir natürlich sozusagen gute deutsche Angestellte, wenn man so möchte. Ja. Also unser Tag hat offiziell auch nur 8 Stunden, aber als Korrespondent halt manchmal ein
aber
bisschen
plus. Aber das heißt, wenn du dann quasi für nachts um 1, also bei euch dann im Prinzip abends nochmal eine Schalter machst, so eine schöne Siesta, legst du dann aber nicht ein
Nachmittag. Das habe ich auch manchmal probiert, aber habe dann immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, da läuft ja der Tag in den USA. Da bist du ja mitten in Time und da willst du ja auch nichts verpassen.
Muss auch erreichbar sein.
Genau. Und insofern hat das immer wenig Sinn gehabt. Aber ehrlicherweise muss man sagen, du findest auch deine Inseln, wo du dich dann wieder ausruhen kannst. Also, und das ist ja einfach, du bist ja voller Adrenalin, wenn du dort bist. Wenn du ins Weiße Haus reingehst, das ist ja, also da braucht mich keiner wach machen. Das ist besser als jeder Vierfach-Espresso.
Also, wie war das denn gefühlt? Ich kann mich noch erinnern, als du angefangen hattest, 2022, ich glaube, es war so Mai rum. Mhm. Eine der ersten Sachen, die du, glaube ich, gepostet hast, war sowas nach dem Motto, kneif mich mal bitte, ich bin hier beim US Correspondents Dinner. Joe Biden eine Rede gehalten hat und ich glaube Trevor Noah auch, der hat auch glaube ich so ein paar Leute auch ein bisschen geroastet da. Ja. Wie hast du dich da gefühlt? Was war da so dein Eindruck?
Das ist genau die richtige Formulierung. Da kam ich rein, da war ich gerade 2 Tage in den USA, hatte noch nicht gearbeitet, aber die Kollegen von AP, mit denen wir uns da so ein bisschen die Büroräumlichkeiten teilen, waren so freundlich zu mir zu kommen und zu fragen, ob ich denn am Samstagabend schon was vorhabe. Und ich so, nee. Und dann sagten sie, hier ist dein Ticket.
Das ist ja so ein bisschen selbst organisiert von den Journalisten, wie hier bei uns die Bundespressekonferenz, so zum Vergleich,
genau.
Ne?
Genau. Also so läuft das. Es gibt sozusagen eine Gruppierung, White House Correspondents Association heißt es. Und die organisieren zum Beispiel das White House Correspondents Dinner, aber auch, dass der Präsident oder sagen wir mal so, die koordinieren auch die Kommunikation zwischen Presse und dem Weißen Haus. Dass es da regelmäßige Austausche gibt, etc. Die sind federführend bei der Organisation von Pressereisen und. Und das ist schon, also das ist ein bisschen, glaube ich, intensiver. Da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, die sind auch ein bisschen kompakter als Team Presse gegen Team Politik. Mhm. Wobei das jetzt nicht heißen muss, dass man da Krieg führt. Aber einfach, die stehen miteinander ein bisschen enger da und weniger im Konkurrenzkampf, sondern eher so Richtung, ne, also der, den wir attackieren, das ist der Präsident, das ist die Politik, weil wir von denen Infos wollen. Und das ist sowieso spannend. Also wenn du dort bei den Pressekonferenzen bist, die finden ja jeden Tag statt. Also wie die Pressesprecher grillen und die Pressesprecherin gegrillt haben, also es ist, glaube ich, dann doch nochmal eine andere Kategorie der Fragen. Aber beide Seiten sind das gewöhnt und die Zuschauerschaft erwartet das. Das muss man auch immer sagen. Mhm. Also ich weiß nicht, das würde, glaube ich, hierzulande ein bisschen komisch wirken. Wenn
das heißt, also so da wird auch schon so ein bisschen so eine Art Entertainment-Faktor mit eingeplant, dass da auch Konfrontation wirklich stattfindet?
Ich weiß nicht, ob es Entertainment ist, aber auf jeden Fall ist es halt so, dass die, man hat das Gefühl, mit einer anderen Wucht ihre Fragen stellen. So, und die lassen auch nicht locker. Also das ist dann also immer
Wischiwaschi-Antwort geht da nicht so einfach durch.
Nee, und was tatsächlich auch für mich sehr interessant war, es ist halt ein Business. Ja? Also das muss man auch klar sagen, weil die Pressesprecherin genau weiß, wen sie dran nimmt. Da sitzen in der ersten Reihe nur die großen Networks, also CNN, Fox News, MSNBC, CBS, ABC und so weiter. Und die sitzen alle vorne in der ersten Reihe und die bekommen sicher jeden Tag ihre Frage. Weil die wissen, es kommt jeden Tag ein Beitrag zur US-Politik vom Weißen Haus.
Ja.
Und das ist ja bei uns, glaube ich, so nicht unbedingt Tradition, weil dieser Austausch auch gar nicht so direkt geführt wird. Und wir berichten ja auch viel aus dem Land und nicht so direkt über die Politik. Ne? Also wir berichten natürlich logischerweise auch über Olaf Scholz und das, was er macht, aber jetzt nicht im Daily Business. Wir machen nicht jeden Tag irgendwie einen Olaf-Scholz-Beitrag oder einen Bundeskanzler- oder Bundeskanzlerinnen-Beitrag.
Also ist nochmal, die Hauptstadtpresse bei uns ist im Prinzip nochmal unterschiedlich von der White House-Presse in den USA, weil die sich wirklich nur auf das Weiße Haus konzentrieren.
Würde ich sagen. Wahrscheinlich würden mir vielleicht die ein oder der andere Kollege aus den Hauptstadtstudios ein bisschen widersprechen. Das weiß ich aber nicht genau, weil wir haben natürlich auch in Berlin ja ein Studio, das sehr stark fokussiert ist auf die Politik. Mhm. Aber es ist halt nicht, wir haben ein anderes System. Ne? Also wir haben kein präsidentielles System, ohne jetzt ein politikwissenschaftliches Studium draus zu machen, aber so, ne, ist ja alles ausgerichtet auf den Präsidenten. Wie will er's? Was sind seine Ideen? Und alles konzentriert sich auf den Präsidenten. In dem Sinne hat er halt einfach diese riesen herausgehobene Bedeutung und Stellung. Und deswegen gucken da alle drauf. Bei uns ist ja eher sozusagen, hast verschiedene Ministerien, die sind fast gleichrangig und sind auch zuständig. Ne? Mhm. Ja, also ein bisschen komplex. Aber ich sag mal so, die US-amerikanischen Kollegen, das weiß ich auch noch aus längst vergangener Zeit. Da war ich mal in Brüssel, da ging es um den Brexit. Von dort habe ich berichtet und habe mich schon gefreut, Sonntagabend, kaum einer da, außer ein Kollege aus Deutschland. Und wie ich dann feststellte, einer aus den USA. Und wir standen dann da, also zu dritt, ich mitten in meiner Schalte für NTV und neben mir schrie auf einmal dieser Korrespondent los, sozusagen mit einer Wucht in der Stimme, da ich so gedacht habe, Alter, habe ich gerade irgendwas verpasst? Es ist gerade eine Breaking News an mir vorübergegangen. Ich sofort das Handy gecheckt während der Schalte, um irgendwie nichts zu verpassen. Und die haben einfach mit ihrer Sendung begonnen. Also das war einfach eine ganz andere Lautstärke, mit der die auftreten. Und das war spannend, ja.
Das heißt, es war ja für dich auch so ein kleines bisschen so ein Kulturschock als Journalist, in so einen völlig anderen Arbeitsalltag reinzukommen. Und das habe ich mich auch immer gefragt, weil du warst ja dann auch der Studioleiter in Washington. Du bist ja dann dort hingekommen, hast direkt diese Funktion gehabt, auch als der Hauptverantwortliche im Studio Washington dann für RTL. Wer hat dich denn da eigentlich ongeboardet, wie man heutzutage so schön sagt?
Mein Vorgänger Peter Klein. Der war 10, 11 Jahre da und mit dem haben wir Übergabe gemacht und der hat mich sozusagen in die heiligen Kreise eingeweiht und auch vorgestellt, sowohl am Kongress als auch beim Weißen Haus. Und ja, aber wie man sich vorstellen kann, sind wir dort ein bisschen kleiner organisiert. Umso easier, schneller und einfacher ging alles.
So. Ihr habt ja auch sogar so eine eigene Box direkt vor dem White House, ne? Ja.
Die ist nicht uns selbst, sondern AP. Das sind unsere Kollegen und die, man muss, also wer vielleicht schon mal da war, der hat vielleicht diese grünen Zelte schon mal gesehen, die sind auf der rechten Seite vom Weißen Haus und da haben, und das ist eben auch Teil dieser täglichen Berichterstattung, die Sender CNN, Fox News und wie sie alle heißen, so ein Zelt, um rund um die Uhr, egal bei welchem Wetter, schalten zu können vom Weißen Haus, von der Anlage des Weißen Hauses. Und wir können uns einmieten bei AP und buchen das sozusagen als Dienstleister. Wir haben eine sehr enge Beziehung zu denen, aber auch zu anderen. CBS sind auch gute Kollegen, mit denen wir Rahmenverträge haben und andere. Aber in Washington gibt es eben diese direkte Verbindung wegen der Schaltposition. Und das ist schon, also ich wünsche es jedem politischen Journalisten, wenn du dort stehen kannst und hast ein weißes Haus hinter dir, das Weiße Haus, da kriegst du Gänsehaut.
Also, das glaube ich.
Ja, das weiß ich noch, meine ersten Schalten, das war schon irre. Die haben mir danach irgendwie sofort natürlich Screenshots gemacht, ausgedruckt und so weiter, so für die persönlichen Erinnerungen. Das, ja, ist was ganz Besonderes.
Ja, vielleicht stehen diese Bilder irgendwann auch bei uns unten in der Kantine. So wie jetzt die Fotos von Peter und Ulrike, ja. Die Ahnengalerie, so ein bisschen.
Ich kann dir ja mal welche zeigen. Ja.
vielleicht hängen wir ja mal eins dieser Fotos dem Podcast noch an, wer sich die Beschreibung anschaut.
Ja, gerne. Kann ich.
Dann lass uns doch gerne mal ein bisschen über die Wahlen sprechen. Am 5. November ist es wieder soweit in den USA. Wir werden natürlich auch wieder breit bei RTL und NTV darüber berichten. Nun war es ja, glaube ich, so bei dir, dass du bei dem Trump-Attentat, bei diesem denkwürdigen Moment, noch da warst. Wie hast du das erlebt?
Total skurril. Es war einer meiner letzten Tage. Ich gehe am Samstagnachmittag nur ins Büro, um zwei Abrechnungen zu machen und habe den Fernseher angestellt. nebenbei, um so ein bisschen, weil ich draußen auf der großen Leinwand gesehen habe, Trump hält wieder eine Rede, schadet immer nichts, zu wissen, was er jetzt gerade wieder von sich lässt. Also habe ich den Fernseher angemacht und dann habe ich mit meinen Abrechnungen angefangen. Und auf einmal hörte ich das, was sich später dann als Schüsse rausgestellt hat, diese Geräusche. Und dann gucke ich vor und dann war er weg. Und ich habe gedacht, was ist jetzt passiert? Dann habe ich erst gedacht, okay, war das jetzt irgendeine Inszenierung? Taucht er jetzt an einer anderen Stelle wieder auf? Ist das irgendwie eine neue Idee von einer Kampagne? Was ist da los? Und dann wurde ziemlich schnell klar, wilde Kameraschwenks, auf einmal irgendwie Reporter ins On gerannt, die auch selber nicht wussten und sich ständig umgedreht haben, was da passiert ist. Und ich hing wie gebannt vom Fernseher und habe selber gedacht, okay, das scheint ernst zu sein. Und dann wurde auch klar, man hat gesehen, als er wieder aufstand, dass er geblutet hat am Ohr, aber dass er eben aufgestanden ist. Ne? Und dann kamen diese Bilder mit Fight, 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 wo er das da seinen Anhängern zuruft. Und dann habe ich gewusst, okay, Ausnahmelage, sofort Telefon, Köln alarmiert und so weiter. Und wenige Stunden später waren wir mit NTV live drauf.
Da ist ja auch sehr viel drüber gesprochen worden, über diese Symbolkraft dieses Bildes. Es hieß vielerorts schon, der Wahlkampf ist jetzt praktisch entschieden. Dann ging es irgendwie Schlag auf Schlag. Joe Biden macht es dann doch nicht mehr. Kamala Harris übernimmt. Die Partei versammelt sich gefühlt super schlagartig und in einer nicht vorstellbaren Einigkeit direkt hinter ihr. Auf einmal dominiert sie die Berichterstattung. Vorher hat man nur über Trump gesprochen. Ist überhaupt irgendwas in diesem Wahlkampf oder generell diese Wahl noch irgendwie seriös prognostizierbar?
Nein. Also in meinen Augen nicht, ehrlicherweise. Also man muss wissen, US-Wahlen sind immer knapp. Also wer sich die Geschichte anguckt, der sieht, dass es nie so überragende Siege, also nie stimmt nicht, aber sehr selten überragende Siege gab, vor allem in der jüngeren Geschichte. Ja. Da war es immer eine sehr knappe Angelegenheit und das zeigen auch die Umfragen. Und das macht einfach deutlich, dass es eine wahnsinnig knappe Angelegenheit ist. Was ich wahrgenommen habe in meinen letzten Tagen in Washington, das war schon eine Art Aufatmen, weil sie jetzt eine Wahl haben. Man darf nicht vergessen, die beiden Kandidaten, Donald Trump und Joe Biden, waren die unbeliebtesten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Nie waren zwei Kandidaten unbeliebter. Und alle beide, man hatte so ein bisschen immer, wenn man mit den Leuten vor Ort gesprochen hat, kam auch immer ein bisschen drauf an, wo man gefragt hat. Aber wir waren ja auf dem Land unterwegs, wir waren in den Städten unterwegs, wir waren bei Technologieunternehmen unterwegs und aber auch bei Farmern. Und es ist am Ende immer spannend gewesen zu sehen, dass eigentlich alle gesagt haben, ja, eigentlich haben wir keine Wahl. Weil egal, wen wir wählen, der eine ist viel zu alt und der andere ist zu alt und irre. So, und jetzt kommt mit Kamala Harris eine neue Person ins Spiel. Und jetzt haben sie eine Wahl. Also zumindest mal zwischen, was das Alter angeht. So, und bei Donald Trump darf man ja nicht vergessen, er ist auch ein verurteilter Straftäter. Auch das hat es in der Geschichte der USA noch nicht gegeben. Aber da sieht man doch, ich möchte mal sagen, die Bevölkerung der USA relativ resistent solchen Fakten gegenüber. Also sie sind fast ein bisschen egal.
Weil dafür, dass sie ja jetzt diese Wahl haben, hat sich ja in den Umfragen, es hat sich schon was geändert. Es hat sich, glaube ich, was in Richtung Kamala Harris auch verändert. Aber ja dann nicht so deutlich, wie man erwartet, wenn man sagt, irgendwie vorher fanden die eigentlich beide Kandidaten absolut blöd und hätten am liebsten gar nicht gewählt. Warum ist dieser Umschwung ausgeblieben?
Also es glaube ich, da sieht man jetzt auch, wenn man sich mit Kamala Harris ein bisschen beschäftigt, die will keinen Fehler machen. Und die ganze Kampagne will keinen Fehler machen. Und deswegen sind die auch so ein bisschen zurückhaltend unterwegs. Sie gibt keine Interviews im Moment. Also mal sehen, wie das dann nach dem Parteitag aussieht und wo sie dann das erste Mal auftritt. Aber im Moment ist sozusagen wirklich die Devise, keine Fehler zu machen und so ein bisschen diese Euphorie von jungen Leuten und von, na, im Internet ist sie ein Star, also in den Social-Media-Kanälen, da wird ja ständig gepostet von ihr, mit ihr, über sie. Und da kommt Donald Trump natürlich nicht mit. Jetzt darf man sich davon aber nicht blenden lassen, weil also auch in den USA ist die Masse der Bevölkerung ländlich geprägt und auch nicht unbedingt bei Social Media so aktiv, dass sie jetzt sagen, ah, ich lass mir hier meine Meinung lässt sich ändern durch ein Meme, das ich gesehen habe. Ne? Was tatsächlich jetzt so ein bisschen geistert, ist ihr Lachen durch die Analysen. Und es gibt tatsächlich einige Politikwissenschaftler, die sagen, das Lachen und die Emotion wird wichtiger sein als was auch immer sie in Interviews sagt.
Aber im positiven oder im negativen Sinne? Weil diese Begeisterung und diese Euphorie und was sie immer wiederholt, dieses We move forward and not backwards, irgendwie, das wird ja eigentlich eher positiv zugeschrieben. Und ich hatte zumindest persönlich das Gefühl, dass Donald Trump mit diesem hier, die lacht ja irgendwie so komisch, noch gar nicht so richtig durchgedrungen ist. Wie hast du das erlebt?
Er kriegt ja jetzt selber aus seiner eigenen Partei Feuer, weil die sagen, wir gewinnen so nicht. Wenn du dich hinstellst und sie die ganze Zeit beleidigst, werden wir verlieren. Und mal sehen, ob das was bringt, bin ich ganz sicher. Aber es gibt jetzt Senatoren, es gibt Berater, die sagen, Trump muss aufhören damit. Der muss mehr dieses America first und wo seine Anhänger hinterherrennen. We make America great again. Dass diese Leute wieder mehr sozusagen Rückhalt kriegen und dass es mehr darum geht, sich von denen abzugrenzen inhaltlich, anstatt sie zu beleidigen. Also US-Wahlkämpfe sind natürlich immer ein bisschen hässlich und tricky, aber
Clinton hat er doch auch komplett fertig gemacht. Joe Biden sowieso. Ich meine, Sleepy Joe hören wir ja auch nicht dieses Jahr zum ersten Mal. Das hat er ja im Prinzip vor 4 Jahren auch schon erzählt.
War aber eine andere Zeit. Also ich glaube, jetzt ist tatsächlich ein bisschen anders. Also ich meine, der Wahlkampf war ausgerichtet auf, das ist der alte Mann, wollt ihr den wirklich wählen?
Mhm.
Er ist jetzt vorbei. Jetzt ist er der alte Mann.
Ja.
Und Straftäter sozusagen. Also das sind 2 Punkte, die ihm negativ anlasten. Weil man darf nicht vergessen, die Wahl wird am Ende entschieden von einem sehr kleinen Kreis. Also es gibt sehr wenige Bundesstaaten, 5, 6 sagen manche, die, wo es sehr knapp ist, wo die Frage ist, gewinnen die Republikaner oder gewinnen die Demokraten? Die sogenannten Swing States.
Mhm.
Und da gibt es zum Teil auch sehr einzelne Gruppen, die darüber entscheiden, ob man gewinnt oder verliert. Das heißt, in manchen Bundesstaaten sind es dann die Frauen, die gebildeten Frauen, die in der Vorstadt wohnen. Mancherorts sind es die jungen Leute, mancherorts ist es die schwarze Bevölkerung. Und genau da war die Schwierigkeit. Joe Biden war da in den Umfragen immer schlechter. Also er ist immer weiter abgesackt.
Also seit der letzten Wahl quasi.
Genau. Ja. Und jetzt sieht man in diesen Gruppen ein bisschen aufatmen. Also die hoffen, dass mit Kamala Harris jemand kommt, der sie wieder besser versteht. Aber dennoch, ich kann immer nur davor warnen, wer denkt, diese Wahl ist entschieden, da kann ich nur sagen, also auch wenn es schöne Bilder gab beim Demokratenparteitag, es reicht nicht. Also
war das nicht vielleicht auch für Sie ein unglaublicher Glücksfall, um nochmal kurz auf diese Memes zurückzukommen, dass direkt an dem Tag, als Joe Biden im Prinzip verkündet hat, ich mache es halt nicht mehr und ich würde jetzt Kamala Harris empfehlen, dass danach hat diese Künstlerin Charlie XCX getwittert hat, Kamala is Brad und die Kampagne sofort draufgesprungen ist von Kamala und dieses Grün überall inszeniert hat und diese Schriftart und diesen Brad Summer so ein bisschen ausgerufen hat, der sich gefühlt auf Social Media ja immer noch irgendwie hält. Hat sie nicht auch total Glück gehabt, dass überhaupt so eine Euphorie dadurch losgetreten wurde bei den jüngeren Leuten?
Denke ja. Also für sie persönlich einfach, sie brauchte so eine Euphoriewelle. Kamala Harris hat unterirdische Umfragewerte gehabt als Vizepräsidentin. Von manchen wurde sie betitelt als die unbeliebteste Vizepräsidentin, die es je gegeben hat in der Geschichte der USA. Das war jetzt nicht so die logische Nachfolge. Die meisten haben ja sowieso gedacht, okay, jetzt macht Joe Biden 4 Jahre, dann kommt Kamala Harris und dann wird sie die nächste Präsidentin. Das war nicht geplant. Und Joe Biden wollte diese eine Rede nicht halten im Oval Office und wollte sagen, my fellow Americans, ich habe mich entschieden, es doch nicht zu machen. Das war eine Rede, das hat man ihm angesehen in meinen Augen. Die wollte er nicht halten. Er war davon überzeugt, er ist der Einzige, der Donald Trump verhindern kann. So, jetzt ist alles anders. Jetzt gibt es die Euphoriewelle. Jetzt muss man abwarten, was daraus wird. Wichtig für sie in meinen Augen ist jetzt auch eine positive Welle in den Umfragen, damit die Leute, die noch unentschieden sind, auf die es am Ende ankommt, das Gefühl haben, ich stehe da mit ihr auf der Seite, wo ich stehen will. Weil wenn man das nicht hat, es gibt viele Wahlanalysen, die auch ein bisschen davon ausgehen, du willst ja mit den Gewinnern stimmen. Und also die keine festen Überzeugungen haben. Und da glaube ich, ist es jetzt wichtig, dass sie so einen Umschwung schafft. Aber einfach ist es nicht. Also.
Nun haben sie sich ja wirklich mit dieser Euphorie auch über sehr viele Wochen schon getragen. Und man sieht es in den Umfragen. Und auch so ich glaube, die Beliebtheitswerte sind ja auch stark jetzt nach oben gegangen. Also da hat sich ja scheinbar schon, oder hat man das Gefühl, dass die Leute sie jetzt auch irgendwie auf eine neue Art nochmal irgendwie kennenlernen? Weil mir persönlich ist sie jetzt als Vizepräsidentin auch fast gar nicht aufgefallen in den letzten Jahren.
Ja, das geht dir nicht alleine so. Also selbst die US-Journalisten und die Korrespondenten haben so gedacht, ja, wer ist diese Frau? Also natürlich wusste man, wer sie ist, aber was ich damit sagen will, ist einfach inhaltliche Schwerpunkte, Fragezeichen, Themen, die sie angepackt und geklärt hat, Fragezeichen. Ein bisschen undankbar war natürlich, dass sie mit der Grenze beauftragt wurde. Da kannst du nicht gewinnen in den USA. Mhm. Also da hatte Joe Biden jetzt ein etwas ausgehandelt. Donald Trump hat verhindert, dass es kommt. Aber an der Grenze ist ein Riesenthema, Migration. Und da konnte sie halt nicht so richtig punkten. Und am Ende darf man nicht vergessen, alles geht halt über den Schreibtisch des Präsidenten im Oval Office. So, und da musste natürlich irgendwie, musst du schon.
Also sie kann schon argumentieren und sagen, jetzt kann ich aber ja gestalten, wenn ihr mich wählt.
Ja, wird aber im internationalen Bereich sehr spannend, denn so wahnsinnig viel Erfahrung hat sie nicht mitzubringen. Also sie hat alles, was sie an Außenpolitik gelernt hat, quasi von Joe Biden gelernt. Sie war vorher Staatsanwältin in Kalifornien und hat als Senatorin gearbeitet. Aber wie gesagt, so außenpolitisch fragt man sich ein bisschen, wo die Reise hingehen kann mit ihr. Und ihr Vizepräsident, Präsidentschaftskandidat, bringt es auch nicht mit. Tim Walz ist eigentlich ein ländlich geprägter Politiker, der sozusagen genau diesen Part abdecken soll, den sie nämlich nicht so gut abdecken kann. Also sehr gut gebildet, sozusagen in guten Kreisen unterwegs. Da brauchte sie irgendjemanden, der auch die ländliche Bevölkerung abholt. Das, glaube ich, funktioniert für die USA, aber für uns in Deutschland und in Europa wird spannend zu sehen sein, wie sie sich außenpolitisch aufstellt. Ich glaube, die Sorge darüber, wie geht's mit der NATO weiter und wie geht's mit Europa weiter, also mit den Beziehungen zu Europa, da braucht man sich nicht so sehr Sorgen unter ihr wie unter Donald Trump. Nur ehrlicherweise ist das eher ein Gefühl als eine nackte Analyse, weil so richtig viel erklärt dazu hat sie noch nicht. Also sie war natürlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz, ich war selber da, also in diesem Jahr nicht, aber sie war auch vor 2 Jahren schon da, als ich sie dort gesehen habe. Und über die Ukraine zum Beispiel hat sie auch eine starke Verbindung zu Deutschland und zu Europa. Aber man darf nicht vergessen, die USA sieht ihren Duellanten in China und Russland. Das ist die Liga, mit der sie sich sozusagen auf Augenhöhe befinden, wobei Russland so ein bisschen in Klammern zu setzen ist. Aber China ist der größte Player. Also das hat auch Biden immer deutlich gemacht. Er hat jetzt ganz viel Chip-Industrie zurückgeholt in die USA, um Jobs aufzubauen, aber eben auch um Sicherheitsinfrastruktur nicht nach außen zu geben. Und deswegen bin ich mal gespannt. Also das wird sehr spannend zu sehen sein, wie sie sich da außenpolitisch aufstellt.
Welche Rolle, denkst du denn, könnten auch noch der Ukraine-Krieg und auch der Krieg im Gazastreifen noch generell auch für die Wahl spielen? Je nachdem, was da noch passiert, könnte das auch sein, dass das nochmal negativ auf sie auch mal abfedert, weil sie schon Teil der Regierung ist.
Kamala Harris steht da sehr unter Druck, ehrlich gesagt. Man hat das auch wieder rund um den Parteitag der Demokraten gesehen. Da gab es Proteste außen von pro-palästinensischen Anhängern. Und die haben also nicht nur protestiert, sondern haben dann Barrikaden eingedrückt oder sind da drüber geklettert, um deutlich zu machen, sie wollen eine andere Politik im Nahen Osten. Und das wird für Harris nicht ganz leicht, weil du hast natürlich viele israelische Wählerinnen und Wähler, die größte Gruppe außerhalb Israels in den USA. Und auf der anderen Seite eben sehr viele junge Leute, die sich sehr für die Lage in Gaza interessieren und sagen, wir müssen da was ändern. Also ich glaube, das wird schon entscheidend. Ich glaube, die Ukraine-Hilfen im Moment, da hat Biden ein Paket durchgebracht, gerade so mit Hängen und Würgen sozusagen. Aber er hat es geschafft politisch, das hilft. Und ein neues wird nicht leicht zu verhandeln sein, weil man darf nicht vergessen, es ist nicht nur Präsidentschaftswahl, sondern auch Teile des Kongresses werden neu gewählt. Und dann kann es passieren, dass die Republikaner sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben. Und dann wird die Stimmung gegen die Ukraine helfen, wie wir es zuletzt schon erlebt haben bei den Republikanern, wahrscheinlich noch stärker und noch lauter. Und ohne diese Mehrheiten im Kongress hat der Präsident kaum Möglichkeiten, die Ukraine-Hilfen weiter durch den Haushalt abzusichern.
Eine letzte Frage noch zu dem USA-Komplex, so spannend es ja auch ist. Was glaubst du denn, kann Trump jetzt noch so ein bisschen gegen diesen Kamala-Hype entgegensetzen?
Ich glaube, die Chancen für ihn sind am besten, wenn er einfach Trump bleibt und seine Anhänger weiterhin anfacht und bei Laune hält. Also, dass sie ihm treu folgen, das hat man gesehen mit allen Höhen und Tiefen, also sowohl beim fürchterlichen Sturm aufs Kapitol, als eben auch bei seinem politischen Sieg damals. Und dann, das hat er ja wirklich geschafft, er hat mit dieser sogenannten MAGA-Bewegung, also Make America Great Again-Bewegung, wirklich wie so ein Invisible Club geschaffen. Also die Leute fühlen sich verbunden hinter diesem Slogan, den es übrigens in der Geschichte der USA schon mal gab. Das ist nicht das erste Mal, dass der aufgetaucht ist. Es war schon mal unter Ronald Reagan der Spruch, um eine Wahl zu gewinnen.
Aber jetzt aber ist
ohne die roten Mützen wahrscheinlich. Richtig, ohne die Sweatshirts und alles. Genau, also ich glaube, in meinen Augen muss Donald Trump einfach er selbst bleiben und seine Anhänger weiter bei Laune halten, dass die am Ende zur Wahl gehen. Wenn er dort Mobilisierung nicht darstellen kann, also wenn die Leute nicht zur Wahl gehen, dann kriegt er, glaube ich, ein Problem, weil er hat seine Anhängerschaft und die steht hinter ihm. Und dann gibt es so ein paar Leute, das darf man auch nicht vergessen, in Amerika gibt es nicht so viele Wechselwähler. Wenn du dich einmal für die Republikaner entschieden hast, bist du eigentlich auf Seite der Republikaner und umgekehrt. Also wenn du Demokrat bist, bist du meistens Demokrat relativ lange. Es ist nicht so wie bei uns, dass du einmal das Kreuz bei der SPD machst, dann bei der CDU, weiß nicht, Grüne und so weiter. Und insofern stehen da meistens die Parteilinien und deswegen, glaube ich, muss er vor allem in seine Anhängerschaft hinein kommunizieren. Wir werden gewinnen, sie schaffen es nicht und unsere Ökonomie ist schlecht, an der Grenze ist Chaos. Also seine ganzen Slogans einfach weitertreiben, dann glaube ich, hat er eine Chance, dass zumindest seine Anhänger bei ihm bleiben.
Aber dabei hat er jetzt ja auch schon einige Male kommuniziert, ihr müsst eigentlich gar nicht mehr wählen gehen. So. Ja. Wir haben genug Stimmen, hat er einmal gesagt. Ja. Mehrmals, glaube ich sogar.
Ja, und er hat ja auch die Christians, denen hat er gesagt, ihr müsst noch einmal wählen.
Dann ist gut.
Genau, und dann ist gut, dann bin ich nämlich im Amt und dann haben alle schon spekuliert, was heißt das? Also wird das so machen, wie es ein Putin gemacht hat oder ein Präsident Xi, dass sie einfach sagen, ja, dann ändern wir Verfassungen und Regeln und dann bleibe ich einfach so lange im Amt, wie ich will. Oder meinte er damit, dass dann, also er wollte auf jeden Fall sozusagen die gläubigen Wählerinnen und Wähler hinter sich versammeln. Das ist eine wichtige Gruppe in den USA und damit wollte ich ihnen deutlich machen, hey, wenn er mich wählt, dann tue ich viel für euch. Dann wird das ganz toll, wenn ich euer Präsident bin. Ob das wirklich zieht, da hätte ich Fragen.
Ja. Dann lass uns doch, ich habe nämlich auch noch ein paar Fragen, lass uns doch mal von der einen Wahl auf die nächsten Wahlen blicken, denn die sind bei uns hier in Deutschland. Das sind die Wahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September. Auch da werden RTL und NTV wieder breitflächig darüber berichten. Erzähl doch mal, was habt ihr geplant bei RTL aktuell?
Also wir machen natürlich eine große Sondersendung an dem Wahltag, der wahrscheinlich auch für Deutschland eine große Zäsur wird mit einer sehr starken AfD und werden dann auch mehrere Stunden berichten, also deutlich vor der Wahl, vor den ersten Zahlen um 18 Uhr beginnen. Und dann mit unseren Reportern und mit Politikexperten das Ganze analysieren. Und sind mal sehr gespannt. Ich meine, ich selbst bin aus Thüringen. Bin sehr gespannt, wie die AfD dort abschneidet, wie die anderen Parteien dort abschneiden und wie mögliche Mehrheiten dort in den jeweiligen Landtagen aussehen könnten.
Aber apropos, wie blickst du denn dann als gebürtiger Thüringer so ein bisschen auf diese politische Ausgangslage? Ich meine, das ist ja, wie du schon sagtest, gefühlt keine Wahl wie jede andere, ne?
Nee. Ich glaube tatsächlich, dass es gibt so viele Analysen und ich glaube, man sollte einen Fehler nicht machen, man sollte es nicht zu einfach betrachten. Also es gibt nicht den Ostdeutschen, so wie es nicht den Westdeutschen gibt. Es sind immer regionale Unterschiede, aber eine gewisse Unzufriedenheit, glaube ich, kann man dort in den Regionen durchaus ablesen. Und ich glaube, das bewegt die Leute auch, eben so zu wählen, wie sie jetzt möglicherweise prognostiziert. Bisher sind es nur Umfragen, müssen wir mal abwarten, wie die Wahlen am Ende überhaupt ausgehen. Aber dass sie eben ein bisschen anders wählen, als es zum Beispiel im Westdeutschen Landtagen passiert. Das passiert aber schon lange. Denn auch die Linkspartei war in Ostdeutschland immer stärker als in Westdeutschland. Hat, glaube ich, ein bisschen was mit Nachwendezeiten zu tun und einfach den Umständen, die bis heute noch vorherrschen und dass sich viele dort eben nicht gehört und auch ein bisschen abgehängt fühlen. Und ich glaube, es ist nicht so richtig gelungen, von den Landesregierungen eben das zu zerstreuen. Und da sind Ängste in der Welt plus einfach eine rechtsradikale Bewegung, das muss man auch sagen, die dort probiert zu wildern und einfach Stimmung macht.
Meinst du, das könnte je nach Ergebnis auch so Folgen für den Bund haben, da so ein bisschen abfärben oder dass dann wirklich, man ist auch schon sehr oft prognostiziert worden, dass wirklich die Koalition im Bund dadurch ins Wanken gerät?
Ich glaube, gerade von den regierenden Parteien rechnet keiner so richtig dort mit einem überbordenden Erfolg. Insofern ist, glaube ich, sind die negativen Auswirkungen schon eingepreist. Mhm. Ich denke nur, dass es eben entscheidend sein wird, wie unangenehm es wird. Fliegt die FDP aus dem Landtag? Weiß ich nicht, wie schneiden die Grünen ab? Wie sieht es mit der SPD aus? Also ja, das wird schon eine große Frage werden.
Gerade in Thüringen hast du ja, glaube ich, auch so das Gefühl, man hat das Gefühl, dass es am Ende drei Parteien komplett unter sich selbst ausmachen. Und dann ist es ja mit Brandmauern wahrscheinlich irgendwann auch vorbei, ne?
Müssen wir beobachten. Ich glaube, dass tatsächlich, also was die AfD angeht, wir hatten da kürzlich auch gedreht, zum Beispiel in Sonneberg, hatten wir eine Reportagereise gemacht und dort gibt es ja den ersten und bisher einzigen AfD-Landrat. Und wir haben da mit den Leuten auch gesprochen und tatsächlich sagen uns Leute, naja, also so schlimm ist es doch gar nicht. Und es gibt andere, die sagen, ja, ich habe ihn nicht gewählt, aber er hat eben eine Mehrheit errungen. Und ich glaube, man muss halt irgendwie genau gucken, was passiert da. Aber ich finde, man muss vor allem den Menschen zuhören. Also, weil was kann man bei den Menschen, die unzufrieden sind, möglicherweise ändern? Ja. Also, wie kann eine Politik auch sehen, dass sie ihre Unzufriedenheit verlieren und eben nicht am Rand wählen, wo die Demokratie angegriffen wird? Und ich meine, mit Björn Höcke in Thüringen hast du jemanden, der eben, also zweifelsfrei, der hat die rechte Bewegung innerhalb der AfD erst groß gemacht. Und da ist nicht so richtig die Frage, wo er steht. Ne? Und by the way, bin ich sehr überrascht, weil er selbst kommt ja gar nicht aus Ostdeutschland. Ne?
Also nee, ich meine nicht.
Auch wieder so, nee, also sicher kommt er da nicht her, aber bin so überrascht, dass nun die Ostdeutschen genau ihm vertrauen, dass er die Welt besser macht. Oder
ist das denn so? Ich meine, in diesen Umfragen, wenn Sie den Ministerpräsidenten direkt wählen könnten, da ist er ja auch weit abgeschlagen.
Ja, Bodo Ramelow würde gewinnen, also in Thüringen. Ja. Also ist der beliebteste Politiker, aber gleichermaßen muss man auch sagen, ist es der bekannteste Politiker. Das ist auch immer so ein bisschen, wenn man dann auf die Umfragen schaut, weil das ist natürlich der, über den jeden Tag berichtet wird oder jeden zweiten. Und dadurch kennen ihn die Menschen. Und wenn gefragt wird, kennen Sie Bodo Ramelow? Wer ist Ihr beliebtester Politiker? Ja, Bodo Ramelow. So, ne? Das ist auch immer so ein bisschen, das korreliert so ein bisschen miteinander. Aber tatsächlich, es sind, glaube ich, einschneidende Wahlen. Es sind besondere Wahlen und die Ergebnisse müssen wir auf allen Ebenen und in alle Richtungen analysieren.
RTL und NTV werden das machen am Wahltag, dem 1. September ab 17.45 Uhr in einer Sondersendung. Bleiben wir aber noch mal ganz kurz in Thüringen, denn du hast da ja auch deine ersten Schritte im Journalismus gemacht.
Ja, bei einem Radiosender, tatsächlich. Bei einem Radiosender, Antenne Thüringen hieß der. Da war ich das erste Mal, das weiß ich noch, in Weimar unterwegs und musste so meine erste Straßenumfrage machen. Puh, das war so, da lernst du die Scheu abzulegen, einfach fremde Menschen anzusprechen. Mitten
auf der Straße, ne?
Auf der Straße. So, und keiner guckt so, als hätten die jetzt mega Bock und nur auf dich gewartet, dass du mit irgendeiner Frage, ich meine, um die Ecke kommst, wo sie sich zu äußern sollen. Das war immer lustig und angenehm, wenn es ein bisschen was Heiteres war. Aber es war natürlich, wenn es politisch wurde, immer auch so ein bisschen, ja, da wollte kaum einer und dann.
An wen gerät man da jetzt
gerade? Ja, auch, eben, ne? Nur, da war auch immer interessant, da hatte der Sender dann auch so ein bisschen so das Interesse, dass das ausgeglichen ist, Frau, Mann, jung, alt und so weiter. Ja, und dann habe ich gelernt, Stimmen klingen ja anders. Also manchmal klingen ältere Männer viel jünger und ältere Frauen auch viel jünger und so und jüngere Menschen ein bisschen älter. Und dann habe ich gedacht, okay, das vereinfacht mein Leben doch erheblich. Aber ja, ich fand Radio immer cool. Also ich fand das so ein unmittelbares Medium. Ne? Es geht sozusagen Knopf drauf und dann bist du live.
Ja.
Und dann hören dir die Leute zu sofort. Das geht beim Fernsehen auch, bedarf aber mehr Aufwand. Also du brauchst immer jemanden in
der Regie. Irgendwer anders muss auch noch
einen Knopf drücken. Genau, und brauchst jemanden in der Kamera und. Ja, und genau, damals erste Schritte und dann ein bisschen Hochschulradio, ein bisschen Hochschulfernsehen, dann ging es los.
War das auch in Thüringen? Hessen.
Nee, das war in Mainz und in Würzburg, in meinen Studienorten. Eigentlich bin ich ja sozusagen Lehrer. Da habe ich mein Examen gemacht und war auch eigentlich wild entschlossen, Lehrer zu werden, bis dann irgendwie dieses erste Praktikum dazwischen kam und
ja, war das bei Antenne Thüringen oder das dann schon bei RTL Hessen?
Nee, tatsächlich bei RTL Hessen war ich schon ein bisschen in der Spur, um es mal so zu sagen. Genau. Und aber bis dahin hatte ich noch nicht so wahnsinnig viel Fernseherfahrung. Mhm. Also das war relativ neu. Und da durfte ich mich austoben und dann kam eins zum anderen, erste Schalte für NTV, weiß ich noch, damals das Thema Reisen in den Urlaub, sind die Wohnwagenanhänger zu schwer, ja oder nein? Live-Schalten von irgendeinem Rastplatz in der Nähe von Rheinland-Pfalz, haben wir die Polizei begleitet an dem Tag und da halt live hingeschaltet. Da habe ich auch noch so ein Foto zu Hause.
Ich sehe schon, das wird eine Galerie in der Podcast-Beschreibung.
Ja, wer mit Willen, ja. Vielleicht höre ich jetzt auf, darüber zu reden, was ich für Fotos sind.
Aber du kannst mir noch einmal verraten, war das denn dann auch so der Punkt, wo sich Politik und Nachrichten so ein bisschen als dein Metier herauskristallisiert haben? Oder war das von Anfang an so das Ziel eigentlich, wenn, dann in die Richtung?
Das war tatsächlich, also mein Studiengang war schon Politik. Okay. Also ich war schon immer politisch interessiert. Ich hatte auch bei RTL Hessen, als ich mein Praktikum gemacht hatte, kam ich irgendwie gefühlt genau zur richtigen Zeit. Landtagswahlen waren vorbei und die Frage war, kommt die SPD-Ministerpräsidentin Ypsilanti an die Macht? Wenn ja, geht das nur mit Unterstützung der Linkspartei. Das hat es zuvor in einem westdeutschen Bundesland nicht gegeben. Und da war eine Riesendebatte darüber, darf sie sich von den Linken tolerieren lassen, ja oder nein? Und das war natürlich, da kam ich perfekt. Jeden Tag im Landtag abgehangen und dann irgendwie so ständig, was ist die kleine Neuigkeit? Und gibt's jetzt eine Stimme mehr irgendwie aus Nordhessen und verändert das die Mehrheiten und so? Und wird es jetzt wahrscheinlicher? Also es war eine Sensation. Und genau, das hat sich dann fortgesetzt. Wie gesagt, dann durfte ich beim Brexit aus Brüssel berichten, wo die Frage war, Grexit hieß es, nicht Brexit. Grexit, Griechenland, sollte aus dem Euro raus. Genau, und da hat man auch lange Nächte. Und dann hatte ich sozusagen, war ich bei NTV, viele lange Sendungen, auch meine erste Breaking-News-Erfahrung sozusagen mit dem Anschlag im Bataclan in Frankreich. Es war auch ein harter Tag, also weil ich sowas noch nie hatte. Und dann war ich im Hauptstadtstudio, dann kam ich zurück nach Köln, Washington und jetzt wieder hier bei dir.
Und in Köln warst du ja auch schon mal bei RTL aktuell. Das ging ja auch schon los vor Washington noch.
Ne? Ja, das waren so erste Einsätze, ich weiß noch, Heiligabend 2021 saß ich das erste Mal hinter diesem Tisch, wo sonst Peter Klöppel saß. Und da habe ich gedacht, okay, alles klar. Da muss ich mich auch ein bisschen kneifen. Hab so gedacht, okay, wow.
Ja. Witzige Anekdote, weil ich erinnere mich daran. Meine Eltern gucken RTL aktuell auch seit Day One natürlich. Okay. Und Heiligabend bin ich natürlich
Wer
zu Hause.
Ist das denn, haben sie gefragt.
So, und dann, hier.
Ja.
Nee, es war aber keine negative Reaktion, es war eine sehr positive Reaktion.
Ah, das ist schön.
Das kann ich dir verraten.
Ja.
Dann lass uns doch mal zum Abschluss noch mal auf das große Ganze bei RTL schauen. RTL ist ja mehr als die knallharten News und die Politik. Und RTL aktuell, Ulrike von der Gröben habe ich gesehen bei Die Verräter. Jan Hofer habe ich gesehen bei Let's Dance. In welcher Unterhaltungssendung sehe ich eines Tages Christopher Wittig? Wahrscheinlich
gleich. Also, ich tanze nicht so richtig gut. Ich weiß nicht, ob mein schauspielerisches Talent ausreicht, um Verräter zu denunzieren oder nicht. Kulinarisch kann ich sagen, ich habe einen empfindlichen Magen.
Oh,
Klammer auf. Stimmt eigentlich gar nicht, Klammer zu. Aber ich glaube, ich sehe mich nicht im Dschungel. Das kann ich schon sicher sagen. Obwohl ich es zu gucken sehr, sehr unterhaltsam finde. Und ansonsten würde ich mal sagen, ein bisschen überlegen muss ich noch.
Du fängst ja jetzt auch gefühlt gerade erst an bei RTL aktuell in unserer ersten Woche nach der Ära Klöppel von der Gröben. Von daher hast du ja noch ein bisschen Bedenkzeit.
So ist es nicht. Ja, das ist toll. Aber ich hab schon gedacht, ich hatte mit mit den Profitänzerinnen und Tänzern mal so eine nette Plauderei irgendwie. Da habe ich schon gedacht, ich habe denen meine Bewunderung ausgedrückt.
Also du bist angefixt,
höre ich daraus? Nee, also ich würde, glaube ich, scheitern. Ich kann diese Schritte und alles, das, also wirklich, ich hätte Zweifel, ob ich mir das merken kann.
Aber es berichten ja sehr viele davon, wie intensiv dieses Training war und wie cool die das auch fanden und dass sie es auch selber sich niemals zugetraut hätten und am Ende.
Klar. Ich weiß nur, Jan Hofer ist dann da rausgekommen mit der Lederjacke und so, ne? Mhm. Das Bild habe ich.
Ja.
Naja, ich frage mich doch nochmal, wenn ich in seinem Alter bin oder so.
Machen wir dann nochmal einen Podcast.
Ja, genau.
Ja. Lieber Christopher, vielen Dank für deinen Besuch bei RTL Erleben, dem RTL Deutschland Podcast.
Ich wünsche dir eine helle Freude.
Danke. Vielen, vielen Dank. Mir auch. Ich wünsche dir alles Gute für den Start als Anchorman, den offiziellen Start bei RTL aktuell. Und natürlich auch viel Erfolg für die Wahlsendungen am 1. September. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Checkt RTL Erleben gerne ab auf RTL Plus oder gerne auch auf anderen Podcast-Apps. Wir freuen uns auf jeden Fall da immer über Feedback und Bewertungen. Macht's gut, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Vielen Dank.
Das war RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast.